Statt Gedenkfeiern und Entschädigungen Massenverhaftungen. Am Samstag jährte sich zum 10. Mal die Chemiekatastrophe in Bhopal. Zehntausende Inder wollten auf Protestkundgebungen auf ihre Situation aufmerksam machen. Aber die Polizei verhaftete schon im Vorfeld 11.000 Menschen an den Bahnhöfen mit der offiziellen Begründung, sie seien schwarz gefahren. In Bhopal dann zogen am Freitag 3.000 Menschen durch die Stadt, sie wurden aber gehindert, vor das örtliche Parlament zu ziehen. Versammlungen von mehr als 5 Personen wurden verboten. Eine Vereinigung der Opfer rief für Samstag die Einwohner zu einem Generalstreik auf und erklärte den Tag zum Tag der nationalen Schande. Rund 50.000 Menschen wurden zu weiteren Protestkundgebungen erwartet. Dezember 1984. Der Arbeitstag in der Fabrik von Union Carbide begann wie jeder andere auch. In 3 55.000 Liter Tanks lagerte flüssiges Methylisocyanat, kurz MIC. Es wird als Zwischenprodukt zur Herstellung der Pflanzenschutzmittel Sevin und Temik verwendet. MIC ist leicht entflammbar, reagiert heftig mit Wasser und wird zu Gas, sobald es an die Luft gerät. Schon geringste Mengen führen zu Augenreizungen, stärkere Konzentrationen verätzen die Netzhaut und verursachen Lungenkrebs. Wegen Überproduktion war die Herstellung von MIC seit 6 Wochen eingestellt worden. Abends erhielten Arbeiter den Auftrag, Rohre der MIC-Anlage zu reinigen. Höchstwahrscheinlich gelangte dabei Wasser in ein Rohr, da keiner der Arbeiter wusste, dass es eine zusätzliche Sicherheitsklappe gibt und über weitere undichte Stellen im Leitungssystem landete dann das Wasser in dem Tank. Dieser war entgegen der Vorschriften zu mehr als 2/3 mit MIC gefüllt. Es kam zu einer exothermen Reaktion, an der Wasser, MIC, Chloroform und Eisen beteiligt waren. Kurz vor Mitternacht bemerkten Arbeiter an dem scharfen Geruch, dass der Tank ein Leck haben müsse. Flüssigkeit tropfte raus und ein wenig Gas trat aus. Doch niemand war beunruhigt, da dies wohl normal für den Zustand der Anlage war. Um 12:30 war der Druck in dem Tank bereits so groß, dass es rumorte und der Zementmantel vibrierte. 10 Minuten später entwich ein großer Strahl weißen Gases aus dem Tank. Erst jetzt wurde der Ernst der Lage erkannt. 2 Versuche, die Katastrophe zu verhindern, schlugen fehl. Als die Zementhülle Risse zeigte, rannten die Arbeiter panisch davon. Gegen 2 Uhr morgens am 3.12. kam es zur Explosion. Das Sicherheitsventil am Tank öffnete sich und setzte mindestens 27 Tonnen MIC und 13 Tonnen neu entstandener Reaktionsprodukte frei. Die damals 900.000 Einwohner waren nicht im geringsten auf die Katastrophe vorbereitet. Als die tödliche Wolke dicht am Boden über die nahegelegenen Slums und einen Großteil der eng besiedelten Altstadt von Bhopal trieb. Die meisten starben im Schlaf. Das Erste, was andere spürten, war Hustenreiz und ein Brennen in den Augen. In panischer Angst, verzweifelt nach Luft ringend, versuchten sie zu flüchten. Durch das Gas nahezu erblindet, stolperten sie durch enge Gassen. Überall lagen Menschen und Tiere, sich krümmend vor Todesqualen und mit Schaum vor dem Mund. Niemand wusste, was eigentlich geschehen war. Die Alarmsirene wurde viel zu spät eingeschaltet. Keiner hatte ihnen gesagt, dass es besser gewesen wäre, gegen die Windrichtung zu laufen, dorthin, von wo das Gas kam. Nur wenige überlebten dadurch, dass sie instinktiv das Richtige taten, nämlich ihre Hütten abdichteten und sich mit feuchten Tüchern vor dem Gas schützten. Offiziell wird die Zahl der Todesopfer dieser Horrornacht mit 4.500 angegeben, das größte Chemieunglück in der Geschichte. Man schätzt, dass 500.000 Menschen dem Gas ausgesetzt waren. Um die 100.000 wurden dauerhaft an Augen und Lunge geschädigt, davon 10.000 so schwer, dass sie dauernd behandelt werden müssten. In der ersten Zeit herrschte in Bhopals Kliniken das Chaos. Niemand wusste, wie die Opfer behandelt werden könnten. Fachleute von Union Carbide hatten keine Ahnung. So behalfen sich die 800 aus dem ganzen Land angereisten Ärzte mit einfachsten Mitteln wie Auswaschen der Augen, Schmerztabletten und Antibiotika gegen Infektionen. Viele Menschen starben, während sie auf eine Behandlung in Lazaretten warteten. Andere erst Wochen später an Lungenentzündung, Magenbluten, Diarrhö. Auch stieg die Fehlgeburtenrate in den Wochen nach der Katastrophe dramatisch an. In jener Nacht hatten über ein Drittel der Einwohner, meist Slumbewohner, Bhopal verlassen, lebten den Winter über in Notunterkünften am Rand der Stadt. Nachdem das verbliebene MIC neutralisiert wurde, kehrten sie Anfang 85 in ihre Behausungen zurück. Viele unfähig zu arbeiten, fast jeder hatte Angehörige verloren. Um sie herum Fernsehteams und Presseleute, Wichtigtour, die behaupteten, ein Heilmittel gegen MIC zu haben und damit Geschäfte machten. Staranwälte aus den USA, die Opfern große Entschädigungssummen versprachen. Und natürlich Konzernbosse und Politiker, die sich gegenseitig die Verantwortung zuschoben. Die Fabrik gehörte zu 50,9% der amerikanischen Union Carbide Corporation, einem weltweit operierenden Konzernmulti. Der Rest der indischen Tochterfirma Union Carbide India Limited. Die Amerikaner sprachen von einer Verkettung unglücklicher Umstände und schoben den Indern die Schuld zu. Die Katastrophe sollte auf ihre Unfähigkeit zurückgeführt werden, mit der hochkomplizierten und risikoreichen Technologie nicht umgehen zu können. Tatsächlich aber wurden Sicherheitsvorschriften systematisch missachtet. Es gab keine Computerüberwachung, wie aber wohl im Union Carbide Werk in Virginia. Keinen Evakuierungsplan der Bevölkerung. Personal wurde schon in den Jahren davor reduziert. Sogenannte Gentitowns, das heißt Hütten mit illegalen Siedlern, die in der Fabrik arbeiteten, wurden nachträglich und offiziell von städtischer Seite legalisiert, direkt neben der Fabrikanlage, die auf freiem Feld am Stadtrand 1969 erbaut wurde und seit 1980 MIC in großen Mengen produzierte und lagerte, was damals nicht üblich war. Der indische Staat machte sich mit dem Bhopal Gas Leak Disaster Act von 1985 zum alleinigen Vertreter der Opfer. Erst 4 Jahre später kam es zu einer außergerichtlichen Einigung. Die ursprünglich geforderte Summe von $3 Milliarden wurde auf 470 Millionen heruntergehandelt. Nochmal die Zahlen im Klartext. Für 14.000 Tote liegen Entschädigungsanträge vor. Vermutlich sterben bis heute täglich 2 Menschen an den Folgen der Vergiftung. Unabhängige Kommissionen schätzen die Zahl der Totalinvaliden auf 200.000 und weitere 500.000 Geschädigte. Die Zahl der Fehlgeburten und die der vielen genetischen Deformationen ist nicht bekannt. Weil nun aber über 600.000 Menschen Antrag auf Entschädigung wegen Krankheit gestellt haben, behaupten indische Behörden Missbrauch und beauftragten Sondergerichte. Nun muss jeder Fall einzeln begutachtet werden. 63% der Anträge werden abgelehnt mit der Begründung, es fehlen die Obduktionsberichte der Toten oder lückenlose Krankheitsberichte. Wenn eine Entschädigung gezahlt wird, dann ist die lächerlich wenig. Hinterbliebene erhalten pauschal etwa 5.000 D-Mark, ebenso bei Invalidität. Geschädigte erhalten eine vorläufige Rente von etwa 10 D-Mark im Monat, maximal 3 Jahre lang. Der indische Staat macht ein gutes Geschäft allein mit den Zinsen der noch nicht ausbezahlten Entschädigungen. Die Behörden behaupten zwar, 30 Millionen Dollar für die medizinische Versorgung und 7 Millionen für soziale Rehabilitation ausgegeben zu haben, aber bei näherem Hinsehen ist das ein Witz. Neugebaute Krankenhäuser verfügen weder über funktionierendes Gerät noch über Medikamente, die ja angeblich kostenlos ausgegeben werden sollen. Ausbildungsprojekte und Programme zur Arbeitsbeschaffung schlafen wieder ein. Deshalb hat sich eine Vereinigung der Opfer gebildet, dessen Leiter Abdul Jabbar Khan zu Kundgebungen anlässlich des 10. Jahrestags aufgerufen hat und damit den indischen Polizeiapparat mobilisiert hat. Dennoch zogen am Samstag Zehntausende vor die geschlossene Fabrik und verbrannten Puppen, die den Ex-Konzernchef Warren Anderson darstellten. Die Demonstranten forderten Anderson in Indien wegen Massenmordes den Prozess zu machen. Gegen den mittlerweile pensionierten früheren Konzernchef liegt ein Haftbefehl vor. Die US-Regierung hat allerdings einem indischen Auslieferungsantrag nie entsprochen. Damals vor 10 Jahren waren sich die Experten einig. Das Giftgasunglück im indischen Bhopal treibt den erfolgreichen US-Chemieriesen Union Carbide über kurz oder lang in den Ruin. Schadensersatzforderungen für Tausende von Toten könnte selbst ein solches Unternehmen nicht schadlos überstehen. Dennoch, der Konzern überlebte. Ein Jahrzehnt nach dem Unglück ist Union Carbide wieder ein florierendes Unternehmen. Die Aktie ist bei Analysten hoch geschätzt. Die Ertragsaussichten könnten besser nicht sein.